Wir sprechen heute über ein Thema und damit herzlich willkommen bei Time for Work, das uns eigentlich schon ganz lange beschäftigt im Unternehmen, nämlich wieder mal über Transformation und wieder mal über Arbeits- und Lernkulturen.
Genau. Und das verbunden mit einem Thema, was uns seit neuestem mega, mega beschäftigt, nämlich KI.
Genau. Also wie kann KI mich unterstützen? Wie muss ich KI einordnen? Und was sind vielleicht auch Risiken, die ich zu beachten habe, wenn es um den Einsatz von moderner KI-Technologien geht? Und das besprechen wir heute mit dem Ehepaar Kluge, Alexander und Sabine, die sich schon sehr, sehr lange mit diesen Themen beschäftigen und uns dort mal einen Einblick geben. Ja, was hat sich denn verändert? Was kommt auf Unternehmen, auf Führungskräfte, auf Mitarbeitende zu? Und was muss ich beachten, wenn ich KI im Unternehmen einsetzen möchte? Von daher, ich finde es spannend. Mal gucken, was die beiden zu erzählen haben und sage, Film ab. Neulich saß ich mit meinem Kind am Küchentisch. Hausaufgabenzeit, Mathe. Ihr wisst schon, diese Momente, in denen man merkt, dass das eigene Schulwissen irgendwo zwischen den Jahren verloren gegangen ist. Ich schaue also ratlos aufs Aufgabenblatt, während mein Kind schon längst auf die Idee kommt, frag doch einfach die KI. Ein Klick, eine Frage und da war sie. Die Antwort. Gut erklärt, mit Rechenweg und sogar ein bisschen Motivation am Ende. Und da habe ich mich gefragt, was passiert hier eigentlich gerade? Lernen und arbeiten wir noch, wie wir es früher getan haben? Oder verändert sich gerade still und leise alles, was wir darüber wissen? Genau darum soll es heute gehen, wie künstliche Intelligenz unsere Arbeits- und den Lernalltag verändert. Ob es wirklich hilft oder vielleicht sogar manchmal uns ein bisschen ein paar Dinge verlernen lässt. Und was wir tun können, um mit dieser Entwicklung sinnvoll umzugehen. Dabei begrüße ich die beiden Experten und Expertin, die ich auch anrufen würde, wenn es darum geht, moderne Arbeits- und Lernweisen ins rechte Licht zu rücken. Sabine und Alexander Kluge. Hallo ihr beiden, schön, dass ihr im Time for Work Podcast dabei seid.
Ja, wir freuen uns auch. Das war ja schon mal im Chor.
Genau, jetzt können wir schon mal zusammen üben, das könnt ihr jetzt bitte dirigieren.
Sehr gut. Gut, dann würde ich mal, fangen mal Ladies First an. Sabine, stell dich doch bitte einmal unseren Hörer und Hörerinnen kurz vor.
Ja, wo ich sprachlich einzuordnen bin, glaube ich, hört man auf dem ersten Ohrenklang. Ich komme eigentlich aus Süddeutschland, aus Bayern und wurde hier so multikulturell in Berlin. Aus Liebe bin ich hier hängen geblieben. Ich habe Wirtschaftswissenschaften studiert, Wirtschaftspädagogik und Anglistik und habe mich immer mit Organisationsstrategie, Organisationsentwicklung beschäftigt, viele, viele Jahre im Konzern. Man kann eigentlich fast sagen Jahrzehnte. Und so vor 6, 7 Jahren, als ich dann nicht mehr mit Kindern am Küchentisch zum Hausaufgaben machen saß, habe ich gedacht, Mensch, jetzt würde ich ganz gerne nochmal eine andere Luft schnuppern, vielleicht in einem anderen Tempo lernen zum Beispiel. Und deswegen habe ich mich mit meinem Mann zusammen selbstständig gemacht, mit dem Alexander, der schon ganz, ganz lange selbstständig war. Und da habe ich mich sozusagen eingerankt in seine Aktivitäten. Und wir unterstützen heute Unternehmen bei digitaler, bei kultureller, vor allen Dingen auch bei strategischer Transformation und denken das alles, soweit die Unternehmen uns das lassen, auch vor allen Dingen ganzheitlich, weil das ist, glaube ich, ein ganz großer Erfolgsfaktor.
Danke dir, Sabine. Und dann übergeben wir noch an den Alexander. Du hast ja schon ein paar Worte zu ihm gesagt, aber ich glaube, nochmal ein Hallo von deiner Seite, bitte.
Ja, danke. Ich bin vielleicht ein bisschen besser getarnt. Also man sagt mir nach, dass ich nicht ganz so erkennbar bin, dass ich aus Berlin komme. Aber ich bin tatsächlich Berliner und bin hier geboren, habe hier auch studiert, bin auch Betriebswirt und im Gegensatz zu meiner Gattin halt das ganze Leben außerhalb des Konzerns unterwegs. Also ich habe mehrere Unternehmen gegründet, dann Unternehmen verkauft. Es war immer im Beratungsbereich, teilweise auch im Softwarebereich unterwegs, an dieser Schnittstelle von ja, IT, moderner Entwicklung der IT-Infrastrukturen und das, was eigentlich in Organisationen geschieht, wenn wir mit dieser IT umgehen, war immer so ein Beschäftigungsfeld für mich. Ist es auch nach wie vor, also gerade auch in dem Feld, was du gerade beschrieben hast, KI, wird das natürlich nochmal besonders deutlich, darüber werden wir heute nochmal sprechen. Aber die Leidenschaft, die ich halt mit meiner Frau teile, ist die Veränderungsprozesse in Organisationen. Und das ist das, was uns umtreibt und was uns seit ein paar Jahren auch gemeinsam umtreibt in unserer jetzigen Konfiguration als Kluge und Konsorten.
Ja, bevor wir auf das KI-Thema kommen, lass uns da einfach nochmal ein Stück zurückschauen. Ich meine, wir kennen uns ja auch schon ein bisschen länger, ja. Ich habe euch, wie gesagt, auch immer mit wahrgenommen als welche, die auch so diesen Wandel der Arbeitswelt mit begleiten, mit ja, mit Kommentieren, mit, und wie nehmt ihr das eigentlich heute wahr, wenn ihr heute mal so Resümee zieht, ja? Also wie hat sich, ihr kennt ja alle noch die Themen New Work, Hybrid Work, Working Out Loud, Sabine, kann ich mich noch sehr erinnern, ja, die ganze Bewegung. Wie hat sich das aus eurer Sicht, gibt es da wirklich Fortschritte zu verzeichnen? Wo stehen wir heute? Was hat sich Positives getan auf der einen Seite? Wo liegen vielleicht noch die Herausforderungen?
Ja, wo stehen wir heute? Also wir haben viele der Themen, die du gerade benannt hast, sind natürlich irgendwie auch Themen, Herzensthemen von uns. Also Working Out Loud zählt natürlich auch dazu. Wir haben uns in der ganzen New Work Bewegung intensiv und lange mit der Transformation von Organisationen beschäftigt. Und wir sehen heute natürlich auch das, was ja breit diskutiert wird. Wir sehen momentan so eine leichte Gegenbewegung. Also heute reden wir wieder, wir müssen alle fleißiger werden. Und der Bundeskanzler hat uns das ja auch gesagt, ne? Mehr arbeiten. Und Work-Life-Balance ist eigentlich auch nicht mehr, damit kommen wir nicht voran. Also wir merken, es gibt so einen offensichtlich sehr populären Umschwung in die andere Richtung, wo Menschen glauben, die sich mit New Work beschäftigt haben, die haben eigentlich nichts gemacht, sondern da ging es eigentlich nur um die Hängematte. Und das sehen wir anders, also naturgemäß. Ja, also wir sehen natürlich auf der einen Seite, dass dieser Stimmungsumschwung auch zu Veränderungen in Organisationen führt. Aber ich glaube, dass viele dieser Dinge nicht mehr zurückzudrehen sind. Also da, wo wir mit neuen Arbeitsweisen in Organisationen unterwegs sind, da, wo wir an der Entschärfung von Hierarchien gearbeitet haben, da, wo sie vielleicht toxisch waren, da, wo wir vielleicht auch mit IT-Tools, über die wir ja auch schon oft gesprochen haben, auch mit dir, Andreas, ja, auch über Werkzeuge gesprochen haben, die eine transparentere Zusammenarbeit irgendwie ermöglichen, haben wir Veränderungen, die dreht man heute eben nicht mehr so schnell zurück. Und ich glaube, der Blick auf die neue Generation zeigt eigentlich auch, dass wir da ganz andere Bedürfnisse befriedigen müssen in der Zukunft.
Würdest du das bestätigen, Sabine?
Ja, natürlich. Also ich erlebe das augenblickliche Aufbäumen gegen neuere Formen vom Organisieren, von Führen, eigentlich ehrlich gesagt als das letzte Gefecht, weil man sich davon erträumt, aus bekannten, aus vertrauten Erfolgsrezepten vielleicht wieder so eine Welt von gestern stricken zu können. Und da werden wir nicht mehr hinkommen. Also mit großem Bedauern muss ich sagen, dieser Augenblick, den wir jetzt hier zu viert erleben, ist der langsamste, wenn wir in die Zukunft blicken, den wir je erlebt haben. Es wird halt immer schneller. Die Geschwindigkeit macht ganz, ganz viel mit uns Menschen, macht uns wahnsinnig produktiv und bringt uns natürlich aber auch an Grenzen. Über die müssen wir sehr viel mehr nachdenken. Und deswegen ist die Frage sicher nicht, wie wären wir noch produktiver, sondern mit welchen Werkzeugen, mit welchen Möglichkeiten, und die sind sowohl, ich sage jetzt mal digital, aber auch menschlich, ne? Also auch die Methodenkompetenz im Umgang mit sich selbst, Acker, Selbstführung, da werden wir unsere Energie investieren müssen, weil also allen Unkenrufen zum Trotz, dass wir produktiver werden müssen, wir waren auch nie produktiver als jetzt in diesem Augenblick, und wir werden im nächsten Augenblick noch produktiver werden. Und das ist was bei dieser Diskussion immer so ein bisschen außer Acht gelassen wird. Also wir werden das Rad nicht zurückdrehen.
Ja.
Ganz sicher und nicht.
Würdet ihr sagen, ja, es gibt schon ein Bewusstsein im Vergleich von vor 5 oder 10 Jahren, dass es da heute schon ein geändertes Bewusstsein gibt, auch in den, wie sagt man, Führungskräfte, Management-Etagen, dass es eine andere Art von Zusammenarbeit braucht, dass es eine andere Art von Lernen braucht, gibt es, ja.
Das Bewusstsein ist definitiv da, und es fehlen im Augenblick noch es fehlt die Fantasie, wie das dann aussehen könnte. Und das ist für uns auch oft ein ganz erstaunlicher Gap, würde ich sagen, eine große Lücke zwischen, wir wissen, dass das, was wir gerade machen, eigentlich gar nicht mehr funktioniert, und wir können uns, aber wir nehmen uns die Zeit nicht, da sind wir wieder beim Lernen, Sandra, wir nehmen uns die Zeit nicht, zu lernen, wie es anders gehen könnte, weil es gibt nämlich heute schon ganz, ganz viele Möglichkeiten, Effizienz zu steigern, Nestwärme zu erzeugen, wundervoll asynchron und hybrid zu arbeiten, etc., etc., weil man muss es halt kennen und können, und das hat man Führungskräften viele, viele Jahrzehnte, und da spreche ich jetzt aus meiner Konzernvergangenheit, nicht unbedingt abverlangt. Also da, wenn du eine Affinität hattest, dann war das okay, aber ansonsten konnte man eben sich die E-Mails immer noch ausdrucken lassen, und das funktioniert halt nicht mehr.
Und wir haben ja gesehen, also dieses Thema der Pandemie hat uns ja alle beschäftigt und das war ja quasi ein echt externer Druck, der da entstanden ist. Und plötzlich leben wir in einer hybriden Arbeitswelt und die Führungskräfte, die das eigentlich bis heute noch nicht wirklich erspüren konnten, dass man auch führen kann in einer virtuellen oder einer hybriden Organisation, die haben es heute wahnsinnig schwer, ja, weil die Anspruchshaltung natürlich eine ist, wir wollen eigentlich das, was wir da gewonnen haben dieser Zeit, das ist ja auch, also es ist ja keineswegs ein Produktivitätsverlust, sondern es ist tatsächlich eine neue Arbeitswelt entstanden, auch mit neuen Tools, auch mit neuen Verhaltensweisen. Wenn wir das eigentlich nicht in den Arbeitsalltag nun integrieren, sondern genau das Gegenteil tun, was ja große Organisationen derzeit tun, sei zurück ins Büro, wahrscheinlich tatsächlich mit einer anderen Agenda, als ich brauche die alle vor Ort, sondern eher mit der Agenda, naja, vielleicht können wir dann ein bisschen das Personal auch reduzieren. Ich nehme das den Organisationen nicht ab und ich glaube auch, dass das die falsche Reaktion ist derzeit.
Was denkt ihr, wo stehen wir heute? Also was die Gefahr daran ist, dass wir jetzt, wir haben gesagt, ne, es gibt einen Trend und Gegentrend. Ihr habt gesagt, das ist nur ein Aufbäumen. Es gibt nicht wirklich diesen Gegentrend, der da existiert. Ne? Sonst könnte man ja sagen, okay, der Trend war da, dann kommt der Gegentrend und wir pegeln uns in der Mitte ein. Aber so ist es ja eigentlich nicht. Ne? Die Gefahr sehe ich darin, dass jetzt natürlich die Führungskräfte, die noch nicht so weit sind und wieder zurückgehen in dieses alte Muster, dass die es umso schwerer haben in der Zukunft, gerade wenn es darum geht, neues Personal heranzuschaffen und die Generationen, die jetzt nach uns kommen, zu überzeugen, dann für sie oder mit ihnen zu arbeiten. Dort sehe ich die große Schere, dass die immer noch größer wird. Ne?
Also jeder, der nicht bereit ist, für die Zukunft, für seine eigene persönliche Zukunft zu lernen, wird es schwer haben in seinem Umfeld. Und für eine Führungskraft heißt es womöglich, dass ihm oder ihr die Menschen davonlaufen und in anderen Bereichen heißt es, dass du mit deinem Wissen irrelevant bist und dann vielleicht eben auch nicht mehr attraktiv für den Arbeitsmarkt. Also wenn wir jetzt wirklich nur die arbeitsmarktliche Perspektive nehmen, dann ist einfach der einzige Schlüssel, der uns relevant hält und das ist eben nicht nur Fachwissen, weil das macht künftig, da werden wir ja vielleicht auch noch drüber sprechen, wirklich bei uns halt Claude, aber auch andere neue Mitbewohner am Abendbrottisch, sondern du musst eigentlich in deinen sozialen Fähigkeiten relevant sein und bleiben. Und das geht nur durch Lernen. Und da vielleicht, Sandra, finde ich gerade spannend, dass du den Gedanken formuliert hast, weil parallel dazu habe ich nämlich gedacht, man muss ein bisschen unterscheiden zwischen, jetzt wenn wir wieder in der Arbeitswelt bleiben, große Konzerne, die beschäftigen sich schon sehr, sehr lange mit dem Thema, wie managen wir Wissen, wie kriegen wir in Netzwerken das Wissen der Menschen aus den Köpfen, wie entwickeln wir Führungskräfte, also die Entwicklung, die strategische Personalentwicklungsarbeit hat in Konzernen, und ich war viele Jahre bei Siemens, schon immer eine große, große Rolle gespielt. Man war sehr bereit, sehr viele Ressourcen dafür, und das heißt eben Geld und Zeit, zur Verfügung zu stellen. Und die ganz, ganz große Schere tut sich eigentlich auf, wenn wir jetzt kleine und mittelständische Unternehmen betrachten, weil die manchmal dann auch noch sehr, sehr stark gewerblich auch orientiert sind. Und die sind, oder viele von denen sind, und das ist so ein bisschen unsere Wahrnehmung, gerade ein Stück weit abgehängt. Nicht alle, also wir scheren nicht alle über einen Kamm, aber gerade im KMU-Bereich gibt es ja ganz viele Organisationen, die jetzt sich überhaupt erstmal Gedanken machen über uns, was sind denn eigentlich unsere ethischen Werte von Führung? Damit fängt es ja eigentlich an. Was haben wir denn eigentlich für ein Menschenbild? Wir sind halt raus aus dieser Industrialisierungszeit, wo es halt nur um Produktivität geht und der Mensch einer von mehreren Produktionsfaktoren ist. Und das bestrafen Menschen im Zweifelsfall eben damit, dass sie eben sich aus dem Staub machen oder gar nicht erst bei einem Unternehmen anheuern.
Ich wollte gerade sagen, mittlerweile ist das ja schon extrem spürbar. Also wer das dann, wie sagt man, dann immer noch daran festhält an dieser alten Kultur, der bekommt es ja extrem zu spüren, weil die Arbeitskräfte einfach mobil sind, ne?
Und das wird vermutlich ja schlimmer, jetzt, weil wir, hast ja in der Einführung auch schon darauf hingewiesen, wir wollen ja auch über Technologieteil reden in diesem ganzen kulturellen Wandel, nämlich KI. Dieser Digital Divide wird jetzt noch größer, ne? Also das wird ja jetzt eigentlich noch schlimmer, denn diejenigen, die jetzt sich konfrontiert sehen, eben mit Claude, Gemini, ChatGPT oder sonst wem, ja, als neuen Mitarbeiter im Team, aber auch Mitarbeiter der Mitarbeiter, haben einen enormen Nachholbedarf. Wir müssen enorm nachholen und lernen und das adaptieren für ihre Arbeitswelt und auch für ihre Führungsarbeit. Und ich glaube, da entsteht jetzt, du hast gerade vorhin gesagt, ja, es ist die langsamste Zeit ever, die wir gerade jetzt erleben. Und die Geschwindigkeit ist ja enorm. Also allein, was gestern schon wieder passiert ist, technologisch, ist ja unfassbar. Und wenn man dann sieht, wie soll denn da jemand eigentlich noch mithalten, ja? Also in seiner alten Denke, ich kontrolliere, ich führe halt, ich manage meine Abteilung, wie ich das bisher getan habe. Der wird wahrscheinlich große Probleme haben, nicht nur die Leute an Bord zu halten, mit denen er arbeiten will, sondern eben auch dann wirklich Leistungen zu erbringen mit einem Team, was eigentlich ganz anders geführt werden kann und sollte.
Darf ich nur noch einen Gedanken dazu sagen, damit es jetzt nicht in die falsche Richtung geht? Wir sind Beobachter dieser Entwicklung und wir versuchen so viel wie möglich von dieser Entwicklung zu verstehen und auch selber zu antizipieren, weil wir eben nicht in der Macht sind, diese Entwicklung aufzuhalten. Wir versuchen für uns, das Beste daraus zu machen. Das ist mir ganz wichtig, weil nicht, dass das jetzt so als Plädoyer verstanden wird. Also speziell mit dem Thema Geschwindigkeit. Wir erleben auch in unserer tiefen psychologischen Arbeit, die wir ja auch machen, natürlich, wie Menschen auch an Grenzen kommen, zum Beispiel durch Geschwindigkeit und Überforderung. Also uns ist schon klar, dass die Zeit immens herausfordernd ist. Aber wir sind momentan auch in einer Situation, wo wir halt schauen müssen, wir als Individuen, aber auch die Unternehmen, die wir begleiten oder Organisationen, die wir begleiten, dass die auch damit klarkommen und nicht übermorgen irrelevant sind.
Und da vielleicht als Ergänzung finde ich gut, dass du das gerade nochmal gesagt hast. Ja, wir gucken tatsächlich auch mit einer ausgebildeten, tiefen psychologischen, analytischen Brille auch auf Menschen. Das ist kein Bashing von Führungskräften, die heute nicht mitkommen, sondern überhaupt nicht. Sondern es ist eher die Frage, wie schaffen wir sinnvolle Strukturen in Organisationen, damit jeder eben mitkommen kann. Ja, also es ist auch wirklich eine Frage der sinnvollen Organisation von Arbeiten und Lernen, damit wir da genügend Menschen Chancen geben, eben mitzuhalten. Das betrifft, ja, können wir sozusagen aus eigener Anschauung sagen, auch natürlich Menschen in gehobenerem Alter. Also wir sind ja ein geburtenstarker Jahrgang. Ich bin auch so ein Gen-Xler. Das sind eben Menschen, die dann über 50 eben auch noch veränderungsbereit sein würden, vor allem lernbereit sein müssen. Und das ist eine Challenge, die wird wahrscheinlich noch viel größer, weil wir alle länger arbeiten werden.
Also ein Thema, was mich in dem Zusammenhang noch bewegt, bevor wir ganz konkret auf das Thema KI kommen, aber was ich eigentlich immer da mittrage, ist einfach dieser Wechsel. Bislang haben wir immer gesagt, es gibt, oder ihr habt ja auch bestätigt, es gibt eine Veränderungsbereitschaft in den Unternehmen, aber wir leben, glaube ich, manchmal immer noch so in diesem alten Modus, ja, wir machen jetzt eine Veränderung, dann ist die Veränderung abgeschlossen, dann atmen wir durch. Und jetzt haben wir eine Veränderung nach der anderen und wir kommen eigentlich gar nicht mehr zum Durchatmen. Und die Frage ist, wie kriegt man jetzt eigentlich ein, wie sagt man, neues Betriebssystem hin, ja, wo wir eigentlich so uns dauernd verändern, uns dauernd, also so eine fortdauernde Veränderungsbereitschaft oder Veränderungsfähigkeit im Grunde haben. Arbeitet ihr an solchen Themen mit den Unternehmen?
Naja, Transformation heißt ja tatsächlich, dass es nicht ein Veränderungsvorhaben gibt, das irgendwie einen definierten, ne? Also die heißen zwar schon gerne mal in Organisationen Projekte, aber faktisch sind das fortlaufende Prozesse und man kommt gar nicht drum rum, wenn man Organisationen und Menschen dabei begleitet, mit diesem permanenten Adrenalin, erhöhten Adrenalin-Level irgendwie umzugehen, weil das ist es letzten Endes, was Lernen, was Konfrontation mit Neuem erstmal mit uns macht, raus aus der Komfortzone etc. etc. Man kommt gar nicht drum rum, Menschen auch Möglichkeiten aufzuzeigen, immer wieder in eine Atempause zu gehen. Die heißt natürlich nicht, okay, ich mache jetzt da mal nicht mit oder so, aber genau deswegen brauchen wir Werkzeuge, Methoden und letzten Endes eben genau sehr viel mehr Dialog und soziale Kompetenz. Deswegen sagen wir auch, also so Jahrzehnte in Unternehmen haben wir Menschen in Führungsverantwortung gebracht, die halt inhaltlich sehr, sehr gut waren. Das war uns irgendwie so, das war halt einfach zu messen. Und wir brauchen mehr und mehr Menschen und das ist ein Trend, den sehen wir überall. Und der wird auch überall an ganz vielen Stellen schon gelebt, die sehr viel stärkere soziale Kompetenzen haben. Und damit schafft man dann Atempausen, damit schafft man dann Nestwärme, da muss man neue Dialogformate erlernen, eine ganz andere Tonalität vielleicht auch, als man die vielleicht bisher hatte. Ein anderes Menschenbild tatsächlich auch. Wer sind eigentlich meine Mitarbeiter? Wie schaue ich auf die? Sind das auch nur Produktionsressourcen oder ist das der Mensch mir gegenüber? Und das Ganze, um es gleich nochmal richtig komplex hochzufahren, ist natürlich, wenn du in der mittleren Führungsposition bist, wo du von oben sehr, sehr harte Ziele kriegst, noch viel komplexer. Bin gerade spannend, habe gerade im Handelsblatt ein kleines Interview gegeben, genau zu der Frage, dass ich diesen Ausgleich irgendwie hinkriegen muss zwischen extrem stark marktgetriebenen, wettbewerbsgetriebenen Zielen von oben. Das Problem hat ein mittlerer Manager immer, aber die Ansprüche aus dem Team, das hast du, glaube ich, vorhin auch schon nochmal skizziert, Sandra, die werden halt höher, die sozialen Ansprüche und die Wünsche, wie Menschen geführt werden wollen, wie sie mitgestalten wollen etc. Das ist eigentlich genau unsere Baustelle.
Und an der Stelle vielleicht ergänzend, ne, wenn man jetzt überlegt, wir haben die Pflicht und die Notwendigkeit, dafür Pausen zu sorgen und auch für eine Geschwindigkeit, die dem Menschen angepasst ist. Und auf der anderen Seite das, was du in der Frage angesprochen hast, nämlich die externe, sehr schnelle Geschwindigkeit, heißt eigentlich, wir müssen eben auf allen möglichen Ebenen asynchrone, selbststeuerbare Lernangebote machen, dass ich dann lernen kann, wenn ich bereit bin. Also dass es dann eben nicht nur den einen Seminarblock 2 Tage Offsite irgendwo in einem Hotel gibt, wo man dann vielleicht ein bisschen was frontal über KI lernt, sondern dass wir uns wirklich überlegen müssen, wie kann ich auf verschiedenen Ebenen Dialog- und Lernangebote machen, der Lerngeschwindigkeit des Einzelnen, aber eben auch der Pausennotwendigkeit Rechnung tragen. Das ist eine große Herausforderung für Organisationen, gerade im KMU-Bereich, das irgendwie zu realisieren.
Ich habe mal eine Frage, die ich zur Disposition stellen wollen würde. Wir haben ja alle, wie wir hier sind, die Transformation, ob jetzt Social Collaboration war, ne, Cloud Computing und so weiter, haben wir ja alles mitgemacht, begleitet. Hier wirklich dann auch noch ein Stück länger und tiefer. Den Vorteil, den ich bei KI-Technologien sehe, dass es in meinen Augen ein Stück weit greifbarer sein kann, als wenn ich jetzt über Cloud spreche zum Beispiel. Weil Cloud ist so diese Wolke da oben, die, ich weiß nicht, was die macht. Ne? Meine Daten gehen da rein, die kommen wieder raus. Wie funktioniert das überhaupt? Also es ist sehr, sehr technisch. Währenddessen wenn ich über KI-Agenten zum Beispiel spreche, wenn die gut eingerichtet sind, hilft mir das ja tatsächlich in meinem täglichen Doing, indem ich zum Beispiel Protokolle ausfüllen lassen kann oder was weiß ich, einfach nur ChatGPT irgendeine Frage stelle. Seht ihr das auch, dass es darin vielleicht auch ein gewisser Vorteil sein kann gegenüber den Technologietrends, die wir die letzten Jahrzehnte anderweitig hatten?
Ich würde eigentlich sagen, jede Automatisierungslösung auch in der digitalen Zeit sozusagen hat über früher oder später Menschen gezeigt, dass das ihre Arbeit schöner und leichter macht. Das ist, glaube ich, gar nicht so sehr der Punkt, aber ich finde die Frage deswegen sehr, sehr spannend, weil genau darüber haben wir nämlich gestern auch gesprochen. Digitalisierung, jetzt spreche ich wieder aus meiner Konzernerfahrung, hieß, da wird dir halt irgendwie eine Software reingedrückt in deinen Rechner und morgens hast du einen E-Mail im Postfach und das heißt, hier ist das Manual, hier funktioniert es und ab heute machst du diesen Prozess irgendwie auf die Art und Weise. Manchmal wurde man auch ein bisschen unterstützt, aber in der Regel war die Erwartung, ab morgen arbeitest du anders. Und dieses Warum, was für Menschen so wichtig ist, also diese Motivation, auch das ehrlich gesagt feierlich verabschieden von etwas, was man vielleicht sehr geliebt hat, was ja bei Prozessveränderung auch immer eine Rolle spielt, das hat im Konzern so gar keine Rolle gespielt. Und ich habe das Gefühl, also bei KI hast du ja gar keinen technologischen Umbau. Also wir sind alle mit dem Internet vertraut. Da muss keine Software draufgespielt werden oder. Und jeder kann das sozusagen in the reach of your fingertip sofort nutzen. Und ich glaube, dass das schon nochmal eine andere Form der Transformation ist, weil ich sehr viel unmittelbarer, und jetzt bin ich da wirklich bei dir, sehr viel unmittelbarer erleben, explorieren, wirklich auch erfüllen kann, wie das auch in einem, sagen wir mal, in einem kontrollierbaren, von mir kontrollierbaren Rahmen und Raum erspüren kann, wie das mein Leben verändert und im Idealfall eben auch verbessert. Und das, glaube ich, macht ganz viel Unterschied, eben wenn wir über KI reden, weil da brauchen wir dann auch wirklich eine psychologische Unterstützung, eine Entwicklungsunterstützung, eine soziologische Unterstützung. Wir müssen ganz, ganz anders schauen. Das ist nicht mehr ein IT-Thema, das den Menschen irgendwo draufgespielt wird. Und da hat irgendjemand die Herrschaft drüber, was ich nicht kontrollieren kann. Das ist plötzlich ein ganz, ganz starkes soziales Thema. Meine Sicht drauf.
War das nicht auch schon beim Thema Collaboration oder Social Collaboration der Fall, dass die Tools eigentlich im Grunde relativ intuitiv nutzbar waren?
Naja, das klar, die Parallelen drängen sich dann natürlich auf. Also wir können natürlich jetzt auch über die Rolle der IT an der Stelle nochmal sprechen, ja, die dann immer ein bisschen unglücklich ist, weil sie als Verhinderer auftritt. Das haben wir heute auch. Also wir haben heute Menschen, die einfach, wenn wir die Zahlen sehen, bis zu 75% der Anwender in Organisationen nutzen Large Language Models. Ne? Und wenn du in Organisationen guckst, dann sind es eben maximal 5%, die das tatsächlich offiziell überhaupt unterstützen. Also wir haben eine gigantische Masse an Schatten-KI, ja, die auf der einen Seite irgendwie so schon längst da ist, weil die Nutzer diesen Mehrwert sehen. Und das war bei Social Collaboration ähnlich. Denn wenn du dann gefragt hast, na, was nutzt denn ihr zur Kommunikation, dann sage ich, hieß es offiziell, naja, wir haben unser E-Mail-System. Und wenn du dann wirklich gefragt hast, was nutzt ihr denn eigentlich wirklich, um euch schnell abzustimmen, naja, wir haben halt WhatsApp. Und das war auch schon verboten, aber es hat ein Bedürfnis befriedigt. Ja? Das hat ein Bedürfnis befriedigt, schnell mit einer Gruppe von Menschen sich auszutauschen in einem ganz schnellen, sehr einfachen Format. Und da hat die IT auch sehr, sehr lange sich geweigert, business-taugliche Lösungen zu liefern, bis es halt zu spät oder fast schon zu spät war. Also heute würde ich fast sagen, ja, das ist im Prinzip aus einer IT-Security-Sicht ist das natürlich eh schon zu spät. Man kann das versuchen, alles zu verhindern, aber kann auch parallel Tools zur Verfügung stellen, tun ja auch alle, ja, wir können es heute über Teams lösen oder so. Aber ich sehe das ganz genauso. Auch da war es so, Menschen hatten ein Bedürfnis und zwar im Zweifel einfach ihren Job machen. Ja. Und da hatten sie ein Tool zur Hand, das hat funktioniert. Und heute ist man ja fast blöd, wenn man ehrlich gesagt nicht die Möglichkeiten der KI nutzt, weil das ist für jeden sofort spürbar, welchen Produktivitätsschub man damit erreichen kann. Nur eben, wenn wir nicht dafür sorgen, dass das irgendwie eingebettet in die Organisation passiert, mit all den moralisch-ethischen Bedenken, die dahinter sind, aber auch den technologischen Bedenken, ja, von halluzinierenden KIs etc. mal abgesehen, ja, da glaube ich, da haben wir einen großen Nachholbedarf.
Also Darf ich einen kleinen Widerspruch reinschieben? Ja,
gerne. Ja, Widersprüche sind immer gern gesehen.
Ja, Komma und. Also wieder aus meiner Erfahrung in einem großen Unternehmen. Ja, diese Kollaborationstools, die waren irgendwann da, aber wir Mitarbeitenden, wir haben überhaupt nicht verstanden, warum wir die nutzen sollen. Also das hat nicht, also ja, um sich klein und easy abzustimmen über eine Chatfunktion, gut und schön, aber ein soziales Intranet, wo du dann irgendwie in Gruppen irgendwelche Themen diskutieren kannst etc., also eigentlich das, was Arbeiten dann natürlich auch gerade, wenn du im multinationalen Umfeld bist, eigentlich sehr sozial und sehr, sehr partizipativ macht. Wir haben das gar nicht verstanden. Es hat uns aber auch niemand so richtig erklärt. Und dann kommen halt, also dieses Ohnmachtsgefühl, du hast dann plötzlich eine soziale Plattform, dann sollst du da drauf, keiner sagt dir so richtig, was du tun sollst. Irgendwann sind da auch Leute drauf, dann kommt so ein bisschen FOMO. Dann war es dann doch die falsche Plattform. Dann wird diese Plattform geschlossen. Dann wird eine neue Plattform. Ihr müsst euch jetzt alle nochmal anmelden und so weiter. Dieses Ohnmachtsgefühl, was du im großen Unternehmen hast, als Siemens die zweite Plattform eingeführt hat, weil mit der ersten irgendwie, die dann doch nicht so cool war, haben sich nur noch die Hälfte der User angemeldet. Ne? Also 180.000 Leuten waren es halt dann noch 90.000. Und ich glaube, sie haben dann auch noch eine dritte Plattform eingeführt. Ich will nur sagen, dieses Ohnmachtsgefühl, da passiert etwas mit mir, mit meinem Rechner, mit meinem Device. Ich soll da mitmachen, ich weiß auch gar nicht so richtig, warum. Das war sehr viel erklärungsbedürftiger vielleicht, als heute KI ist.
Also ich versuche für mich so zusammenzufassen, wenn man so über Unterschiede nachdenkt von oder auch Besonderheiten von KI zu vorherigen Technologien, dann ist die wahrscheinlich ja unmittelbarer, leichter zugänglich, also auch sich leichter zeigend auch vom Nutzen her, aber gleichzeitig wahrscheinlich auch mit dieser Unmittelbarkeit, also auf der einen Seite auch das Risiko, dass diese diese digitale Lücke zwischen denjenigen, die da IT-affin sind, da sofort reingehen, das cool finden und denjenigen, die sagen, oh, ich habe immer noch Angst, ja, so da eine weitere Frage zu stellen oder so, dann wahrscheinlich noch größer wird. Und vielleicht noch ein Thema, was ich jetzt noch sehen würde im ersten Moment, ja, das natürlich, wenn ich natürlich jetzt irgendwelche Artikel schreibe und komme dann irgendwo im Unternehmen, du hast vorhin gesagt, halluziniert oder ich komme dann auf irgendwelche, ich habe die Dateien jetzt nicht sauber abgelegt und komme dann auf irgendwelche internen Informationen, dass ich da natürlich nochmal einen ganz anderen Hebel habe nach draußen, also da nochmal ein anderes Risiko sozusagen da nochmal existiert. Würdet ihr da zustimmen und seht ihr noch weitere Unterschiede?
Nö. Also wie gesagt, diese leichte Zugänglichkeit und das leichte Problemlösen ist der Treiber. Das erkennt eigentlich jeder und wahrscheinlich ist das wirklich, also wahrscheinlich eines der also die eine einzige Parallele, wie gesagt, die mir vorhin einfiel, ist wirklich der Anfang von solchen Chat-Geschichten, ne, wo WhatsApp halt seinen Erfolg hatte, ja, wo man auch wirklich nicht erklärbar ganz schnell etwas hatte, was irgendwie einen Nutzen stiftet. Aber die möglichen Risiken hier sind wahrscheinlich größer als bei einem Chat-Tool. Ja, also klar will man auch keine unternehmensrelevanten Daten in WhatsApp haben, aber wenn man hier über die Auswirkungen vielleicht von falschen Informationen, die man aus einem Large Language Model bekommt, nachdenkt, die dann wiederum Eingang finden in strategische Papiere einer Organisation oder in einen Report, den man schreibt, ich glaube, da ist ein großer, großer Aufklärungsbedarf da, über den man auch reden muss, ja. Und das ist sozusagen das fachlich-inhaltliche. Und das andere ist halt das organisatorische, worüber wir ja auch schon kurz gesprochen haben. Ne? Was bedeutet das wiederum eigentlich für Führung von Mitarbeitern, für Zusammenarbeit im Team? Das ist die große organisatorische Fragestellung, wie das in eine Transformation von der Organisation reinpasst.
Genau, du stellst die Frage jetzt schon vor, die ich bei mir schon auf der Zunge hatte. Also was heißt das eigentlich, wenn man jetzt diese Besonderheiten sieht, ja, muss man, also wir haben jetzt viel auch schon hier in dem Podcast über Adaption und Change Management gesprochen, bei Microsoft 365, bei Teams und so weiter. Ne? Das Thema kennt ihr ja. Muss man jetzt bei KI oder sollte man bei KI anders rangehen? Gibt es dann neue Themen, die stärker zu adressieren sind, wenn jetzt Firmen auf euch zukommen und sagen, liebe Sabine, lieber Alexander, wir müssen jetzt irgendwas machen mit KI. Wie gehen wir denn da ran? Ja, also können wir denn unsere alten Lernen mitnehmen, wo wir damals Teams eingeführt haben, oder müssen wir da was anderes machen? Die Frage gebe ich jetzt an euch weiter.
Der erste Punkt, der mir dazu erstmal schon einfällt, ist, dass die rechtlichen Risiken tatsächlich jeder User kennen muss, wenn er das im Arbeitsumfeld benutzt. Da hast du keine Möglichkeiten mehr, irgendwelche Schotten dicht zu machen als IT, wo dann halt nichts Schlimmes passiert, sondern oder wenn es passiert, dann jedenfalls nicht durch die User, sondern die User müssen wissen, was sie zumindest in offenen LLMs tun dürfen und was nicht, solange es keine KI-Richtlinie gibt oder wenn es dann auch eine gibt, dann müssen die alle halt auch kennen. Ich erinnere mich, wir haben auch irgendwann Social Media Guidelines überall in Unternehmen verteilt. Irgendwann wussten Leute, was ich da gehört und was ich nicht gehört. In diesem Prozess brauche ich auch den anderen. Und den finde ich eigentlich fast genauso wichtig oder genauso wichtig. Ich kann ja meine Arbeitsprozesse selber verändern. Es geht ja bei den LLMs nicht darum zu sagen, ich frage jetzt mal, welche Kinofilme 1982 irgendwie veröffentlicht wurden. Das kannst du auch machen, das kannst du auch Google fragen. Dann kann man immer ein bisschen über den Energiebedarf von KI nachdenken. Aber was ein LLM halt kann, ist, dass es mich eigentlich erstmal nachdenken lässt über die Prozesse, in denen ich stecke, über die Schnittstellen, an denen meine Prozesse enden und irgendwo anders wieder anfangen. Und wie kann ich eigentlich innerhalb von den Prozessen, in denen ich arbeite, letzten Endes Optimierung, Performance-Steigerung erwirken? Das heißt, was ich eigentlich tun muss, ist nicht zu zeigen, wie man promptet auf Teufel komm raus, sondern der erste logische Schritt ist erstmal, seine eigenen Kernprozesse mal zu betrachten und zwar Schritt für Schritt und dann zu gucken, wo lohnt sich das dann eigentlich über Automatisierungslösungen, die mir Claude oder wer auch immer verschaffen kann, nachzudenken und wie kann die dann aussehen. Das heißt, es ist tatsächlich so, dass jeder seinen eigenen Arbeitsplatz sehr, sehr demokratisch sozusagen ausoptimieren kann, wenn man ihm das Prozessverständnis vermittelt hat. Das ist für mich eigentlich tatsächlich in dem ganzen wenn ich KI im beruflichen, im unternehmerischen Kontext nutze, die allererste Kompetenz, die ich vermitteln muss. Erstens, was ist rechtlich möglich und was nicht? Und das Zweite ist, wie schauen eigentlich meine Prozesse aus? Und dieses Reflektieren über die eigenen Kernprozesse führt dann sowieso zu einer Produktivitätssteigerung. Also die Zeit muss ich mir halt mal nehmen. Das ist dann so mal einmal mit der Maskete durch den Urwald. Und dann kann ich gucken, wo ich da vielleicht welche Pflanzen hinsehen kann, damit das künftig auch leichter geht, durch diesen Urwald durchzukommen. Das wäre für mich so ein Bild. Und das Prompten kommt ganz zum Schluss.
Aber da steckt ja schon ein bisschen Kulturwandel drin, ja? Also wenn ich das richtig verstanden habe, jeder soll im Grunde auf individueller Basis, soll ich drüber nachdenken, wie schauen meine Prozesse, wie schauen meine Abläufe aus? Und bisher war es ja immer eher so, da gibt es den Prozessmanager oder die Prozesse wurden einem Grunde vorgegeben. Hier wäre ich so individuell sozusagen auf mich zurückgeworfen.
Idealerweise kehrst du die Treppe von oben und schaust halt, was ist eigentlich unser Geschäftszweck? Was steckt da für Prozess? Also es führt uns eigentlich zurück zu den ganz urgenerischen Prozessmanagement-Gedanken, die wir vielleicht in den 90ern und 10er Jahre eigentlich mal hatten. Und im Idealfall kehrt man die Treppe von oben. Das ist aber bei so einem partizipativen Tool gar nicht so leicht. Und deswegen lass doch die Menschen bei sich selbst anfangen. Lass sie dann in ihr Team gehen und innerhalb vom Team sagen, wo haben wir Schnittstellen, wie betten wir uns da ein. Und im Idealfall schauen wir uns dann im nächsten Schritt Prozesse end-to-end an und sagen, wo haben wir denn da eigentlich vielleicht auch Redundanzen. Das ist ja so, dass Prozesse in der Organisation in der Regel so wachsen wie Gesetze. Ah, da brauchen wir ein neues Gesetz, dann schaffen wir das. Und wir schauen aber eigentlich zu wenig, was sind denn eigentlich Widersprüche vielleicht mit bestehenden Gesetzen. Deswegen haben wir ja da auch so eine wahnsinnig schwierige Landschaft von Verordnungen, Rechtsprechung, Gesetzen. Und ähnlich ist es mit Prozessen in Unternehmen. Also da ist auch viel Wildwuchs. Und eine Einführung von KI, ein KI-Bewusstsein, eine Awareness, aber natürlich dann auch eine Kompetenz zu nutzen, um einmal durch diesen Wildwuchs durchzugehen und auch zu sensibilisieren, dass man das immer wieder mal machen kann, das wäre echte Veränderung, das wäre echte Transformation in der Haltung. Das muss bleiben.
Wir haben hier eine Chance, praktisch wirklich Zeiten zu sparen, euch Arbeitseinsatz, Stress zu sparen, ja, und darüber nachzudenken. Okay.
Ich glaube, dass der Layer aber darunter, also weil du ja auch gefragt hast, was können wir lernen aus den Einführungen anderer Werkzeuge der Vergangenheit, also gerade bei IT-Werkzeugen, die vielleicht unsere Arbeitswelt verändern, dass hier auf der einen Seite vielleicht die Auswirkungen dramatischer sind, also das, was Sabine auch beschrieben hat, also wirklich eben Prozesse in Frage stellen, die vielleicht jahrzehntelang eben so gelebt werden, aber auf der anderen Seite fehlt halt trotzdem dann erstmal eine Grundlage, ne? Und diese Grundlage schaffen, da können wir, glaube ich, schon einiges lernen aus der Vergangenheit, also aus dem simplen Rollout und mit der Gießkanne verteilten Schulungen in Organisationen. Das funktioniert unserer Ansicht nach eben nicht. Also ich glaube, dass wir hier auch mit Ansätzen, du hast es vorhin erwähnt, ja, Working Out Loud, also soziale Lernen, soziale Lernprogramme, in denen eben Menschen sich selbst mit den Technologien vertraut machen und sich gegenseitig unterstützen und nicht klassisches Trainermodell und wir machen irgendwie tolle Webinare oder sowas, sondern wirklich diese Erfahrung machen, dass wir überhaupt erstmal eine Breite haben in der Organisation, eine gemeinsame Sprache finden für das, was wir da tun. Und das kann man zum Beispiel mit sozialen Lernprogrammen machen. Und auf der anderen Seite eben diese Hilfestellung eben auch bieten für die Arbeit in den Teams und vor allem auch für die Arbeit eben der Führungskräfte, die sich ja plötzlich auch in dieser sehr neuen Situation sehen, dass sie nicht nur ein neues Teammitglied haben, nämlich eben in irgendeiner Form eine KI, sondern dass alle ihre Mitarbeiter plötzlich zu Führungskräften geworden sind, nämlich weil jeder ja auch noch seine KI führt, ja, also und mit der zusammenarbeitet. Und das ändert natürlich, also das ändert in der Kultur der Organisation, in der Art und Weise, wie sie zusammenarbeiten, nochmal massiv etwas. Und an den Stellen müssen wir tatsächlich, glaube ich, viel intensiver hingucken, als wir das jemals bei anderen Werkzeugen, die wir eingeführt haben, gemacht haben.
Okay, spannende Punkte. Soziales Lernen, also da fällt mir, also Working Out Loud, finde ich ein coolen Gedanke. Gibt es schon so eine, wie sagt man, so eine Bewegung, so eine Entwicklung oder so Ideen, wie man so ein soziales Lernen mit KI im Grunde implementieren kann? Arbeitet ihr da dran?
Klar. Ja, also wir arbeiten auch schon damit, ja, wir machen das auch. Also wir nutzen eben auch mehrwöchige Peer-Learning-Programme, in denen eben Menschen selbstgesteuert sich dem Thema KI nähern. Und es gibt ja eine Reihe von Beispielen dafür aus großen Konzernen, wo das auch schon im Einsatz ist. Es gibt öffentlich verfügbare Systeme, die man nutzen kann. Also tatsächlich, wir haben uns davon auch inspirieren lassen und haben selber eins gebaut. Und das finden wir also für eine unglaublich effiziente Art und Weise, ein Thema in die Breite zu kriegen. Nicht zur Qualifizierung in dem Sinne, dass du sagst, oh, danach kannst du irgendwie der Profi-Nutzer im Deep Research mit ChatGPT werden, sondern einfach erstmal Bewusstsein schaffen, was kann denn eigentlich so eine KI?
Das finde ich total spannend aus meiner Sicht. Also auf der einen Seite man braucht ja erstmal was, eine Motivation, sich mit so einer KI auch eingehend zu befassen. Ja, also ich meine, klar, es gibt Selbstmotivation, aber irgendwie sich das in der Tiefe mal anzutun, da braucht es schon so einen kleinen, wie sagt man, so einen kleinen Schwung, eine kleine Frage mit. Und wenn man das gemeinsam kann, ja, als soziale Konstruktion, ist das super. Man kann sich gegenseitig befragen. Und wir hatten ja vorhin genau dieses Thema, dieser dauernde Wandel. Wie bekommt man das hin? Ja, man muss sich gegenseitig helfen, man muss gegenseitig miteinander lernen.
Und das Charmant ist ja
super wichtig, ja.
Es entsteht ja dieser Safe Space. Entsteht ja, wenn du jetzt irgendwas, ich, fünf Leute tun sich zusammen, ja, Hierarchie und abteilungsübergreifend per Zufall und erforschen halt dieses Thema miteinander. Da kann man in so einer Gruppe von fünf Menschen auch mal echt sagen, Scheiße, das macht mir Angst. Oder ich verstehe das nicht. Ja, und dann helfen die dir. Das ist was ganz anderes als in einer Situation, wo du in der Abteilungssitzung sitzt und der Chef guckt auch noch zu. Und das ist eine ganz andere Lernsituation. Und dazu, wie gesagt, eben auch noch, kannst das selbst gesteuert machen. Also da sind eine Menge Vorteile in diesem, da haben wir auch viel Fortschritte gemacht beim Thema soziales Lernen.
Wie sieht das auf der anderen Ebene aus? Jetzt hatten wir über den Mitarbeiter, Mitarbeiterin gesprochen, die Führungsebene. Da kommen ja noch ganz andere soziale Aspekte, ja, das auch ganz kurz am Anfang schon besprochen dazu, die ich als Führungskraft mit beachten muss, sei es eben im Umgang mit diesen Ängsten vielleicht, die da einhergehen. Ne, das prasselt ja auf einmal auf mich ein und ich muss irgendwie für mich selbst bewerten, verarbeiten, aber auch gegebenenfalls meinen Mitarbeitenden darin schulen, rüberbringen. Befähigen, das stelle ich mir noch mal ziemlich komplex vor an der Stelle für die Führungsebenen.
Ich habe neulich eine Variante von FOMO gelernt, die heißt FOBO. Also FOMO heißt ja Fear of Missing Out und FOBO ist Fear of Becoming Obsolete. Und wenn wir über Führungskräfte reden, ist das tatsächlich ein Riesenthema, ja, weil man liest es ja dann auch überall, ja. Also wir hören momentan, dass Führungsebenen in vielen Konzernen teilweise massiv abgebaut werden. Wir lernen teilweise aus Studien, dass plötzlich Mitarbeiter sagen, oh, eine KI als Führungskraft, die ist ja wenigstens neutral, die bevorzugt niemanden, das ist ja eigentlich viel netter. Warum soll ich mich nicht von der eigentlich steuern und führen lassen? Also da gibt es eine Menge Gründe, warum eine Führungskraft vielleicht auch Angst darum bekommt, dass ihre eigene Rolle eine andere wird und weil eben auch viele Funktionen, die wir in der KI jetzt momentan finden, traditionell eigentlich die ist, die die Führungskraft übernommen hat, die aber leider eine KI jetzt besser kann. Ja? Also mit Zahlen umgehen und Analysen machen. Und das wird eigentlich nicht mehr eine Aufgabe von der Führungskraft sein.
Ich finde es auch gerade nochmal spannend, wenn man sich überlegt, was sind denn die Aufgaben einer Führungskraft? Ne? So ganz, ganz wissenschaftlich betrachtet, da gehört das Delegieren dazu. Das macht man eigentlich in der Regel mittlerweile über Kanban-Boards und über Weekly-Dialogformate. Die können hybrid sein. Wir brauchen das Kontrollieren. Das macht man auch übers Kanban-Board. Also da braucht man eigentlich auch keinen Menschen mehr. Am Ende dann habe ich das Informieren. Da brauche ich eigentlich auch keinen Menschen mehr dafür. Was bin ich da noch? Dann muss ich eigentlich der Herbergsvater oder die Herbergsmutter sein, die da eigentlich für einen sozialen Bond sorgt. Das hat man so nicht unbedingt abgerufen von Führungskräften viele Jahrzehnte. Und wir haben eigentlich dieses Rollefinden, schon seit 10 Jahren ungefähr, weil eben auch, du hattest vorhin mal New Work genannt, Andreas, natürlich auch partizipative Organisationsmodelle erfordern eigentlich nicht im klassischen Sinne eine Führungskraft, die delegiert, motiviert, kontrolliert und informiert, sondern da habe ich dann halt irgendwie eigentlich eine relativ demokratische Plattform. Und das heißt, ich sage jetzt mal, die Identitätskrise der Führungskraft, die dauert schon ein bisschen länger an, ne? Und das ist vielleicht auch ein bisschen Grund dafür, warum dann da auch so viel Widerstand ist und zurück ins Büro und zurück in den sicheren Hafen und zurück zu Kommando- und Kontrollstrukturen. Bin ich dann am Ende nur noch derjenige, der quasi die Leute Konsequenzen spüren lässt, wenn sie nicht performen? Das macht auch keinen Spaß. Also wir haben auch in dieser New Work Phase, die wir ja auch sehr, sehr mitgedacht und mitgemacht haben, eigentlich keine guten Alternativen gefunden für die Führungsrolle. Und deswegen gibt es eben Unternehmen wie Bayer, die eben hunderterweise Führungsverantwortung auch abbauen. Ob das funktioniert, werden wir sehen. Aber wir haben immer gesagt, wir brauchen da Informanten und Kommunikatoren und Kommunikatorinnen. Einen großen Teil davon schaffen halt mittlerweile soziale Plattformen in Unternehmen. Und dann ist es ganz wichtig, darüber nachzudenken, was bleibt dann noch an Aufgabe und wie kann die ausgefüllt und gelebt werden? Also Bayer ist da relativ vorbildlich, wenn man den Erzählungen folgen kann, da auch wirklich alternative Handlungsmodelle für Führungskräfte zu erdenken. Weil die braucht es definitiv. Es ist nicht mehr die gleiche Rolle, die wir, wenn die Menschen vor 10, 15 Jahren eingenommen haben.
Ist die Frage, ob es eher in Richtung Mentor geht, dass man nicht mehr Führungskraft, also dass man nicht mehr führt, sondern eher als Mentor, Mentorin arbeitet. Weil wenn ich jetzt an Führungskraft denke, ich finde das schon wichtig, jemanden zu haben, den ich mal fragen kann. Zu sagen kann, hier, ich habe mit dem Kunden zum Beispiel eine Herausforderung, ich möchte ein neues Angebot, was auch immer, ne? Einfach, wie kann ich denn da rangehen? Was kann ich denn da machen? Vielleicht eher so in die Richtung gedacht, ne, als Mentor im Hintergrund. Aber das ist ein ganz anderes Skillset, wie du auch schon gesagt hast, Sabine, als dieses Führen von oben, ne, dieses Aufgaben verteilen und dann abarbeiten und kontrollieren. Ja.
Und der Mentor, das finde ich immer ganz wichtig, Sandra. Ich würde gerne den Begriff nochmal unterscheiden zu einem Coach. Ne? Der Mentor setzt eigentlich voraus, und so haben wir Mentoren und Mentoring-Programme auch in Unternehmen immer implementiert, dass da jemand ist, der eine Erfahrung schon gemacht hat, von der ich dann partizipieren kann. Also wir wiederholen eigentlich eine Erfahrung. Ich lerne von dir, wie das bei dir geklappt hat, und dann gehe ich raus und mache das bei mir auch so. Und genau das ist halt vorbei, weil eigentlich müssen wir über Reverse Mentoring nachdenken, nämlich den jungen Data Scientist, der zwar keinen Studienabschluss hat, aber halt genau checkt, wie die Datenwelt funktioniert, ne? Ganz genau. Also kann ich ein Coach sein, der mit Fragetechniken, mit klugen Interventionen, mit klugen Reflexionen eine Lösung aus einem Mitarbeitenden rauskitzelt. Und das ist ja momentan so ein bisschen der Spruch, dann sagt man, die Führungskraft ist Coach. Aber die Coaching-Kompetenz wird ja heillos unterschätzt. Also was da eigentlich dazugehört, um als Coach zu arbeiten, genau nicht als Mentor. Ja, also genau nicht am Ende vom Tag wieder zu sagen als Elder Statesman oder Elder Stateswoman, ich sag dir dann mal, wie ich das gemacht habe, und so machst du es dann auch. Weil dann bleiben wir nämlich immer in diesem, das haben wir hier immer schon so gemacht. Und deswegen müssen wir andere Dialoge führen, als das eben bisher der Fall war.
Leider sind wir am Ende unserer Zeit heute angekommen. Wir haben natürlich viel nur an der Oberfläche gekratzt, ne? Die einzelnen Themen gehen viel, viel stärker rein, ne? Wenn man sich wirklich im Detail damit beschäftigt. Aber ich denke, ihr konntet uns und unseren HörerInnen einen schönen Überblick geben, an was man alles denken muss, was wichtig ist im Zusammenhang mit KI, sei es drum, dass eben der rechtliche Aspekt eine große Rolle spielt, aber auch das prozessuale Denken jedes einzelnen Mitarbeitenden. Soweit, das hat mir auch nochmal gezeigt, ja, es ist nicht nur das Prompting, ne, was dann vermutlich sowieso irgendwann in eine natürliche Sprache einfach übergeht, ne, dass der mich sowieso versteht, was ich von dem möchte. Nee, es sind eben dort andere Aspekte, die betrachtet werden müssen. Also vielen, vielen Dank von unserer Seite, dass ihr uns so viele Einblicke gegeben habt in dieses eben doch sehr vielschichtige und neue Thema.
Sehr, sehr gerne. Danke für das schöne Gespräch mit euch, Sandra und André.
Danke für diese Einladung.
Sehr, sehr gerne. Wenn es mal wieder klappt, wird man das auch gerne nochmal aussprechen. Ansonsten bedanke ich mich bei unseren Zuhörenden eben fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut bei Time for Work. Tschüss. Also ich glaube, jetzt habe ich FOBO. Fear of becoming obsolete. Das ist doch mal was, ne?
Und das fand ich super spannend, weil wir reden immer ganz viel über die Mitarbeitenden, was natürlich richtig ist. Ja, da gibt es auch Ängste, da gibt es auch Bedenken. Aber es gibt natürlich die Welt der Führungskräfte. Ja, was macht es mit denen und was kommen da für Herausforderungen zu? Das finde ich mega spannend.
Mega spannend, ja. Und auch nochmal diese Sichtweise auf KI, wie KI eben an den Menschen rangebracht werden muss, nochmal ganz anders gedacht, dass man nicht eben wirklich sagt, ihr müsst prompten, sondern das ganz andere Aspekt, sei es rechtlich, sei es prozessual, so müssen wir an das Thema rangehen und so müssen wir das Thema denken. Das fand ich spannend.
Und dieses Thema so soziales Lernen mit KI, das ist eigentlich super, eine super interessante Innovation, denke ich. Oder super interessante Inspiration.
Solltet ihr auch gerade dabei sein, KI einzuführen, Copilot vielleicht oder ein anderes System und habt dort einen Fahrplan entwickelt, wie ihr eure Mitarbeitenden, wie ihr eure Führungskräfte auch gesondert mitnehmen wollt, habt das vielleicht auch schon durchgeführt und könnt davon Erfahrungen berichten, dann immer gern her damit. Im Time for Work Podcast sind wir sehr interessiert an diesen Themen und würden uns oder freuen uns da, wenn spannende Geschichten uns erzählt werden und wir auch dementsprechend gute Fragen stellen können. Also dann, ihr erreicht uns wie immer timeforwork@transformation.de oder auf LinkedIn oder auf der Straße. Also sprecht uns einfach an. Wir haben da ein offenes Ohr und sprechen gern mit euch darüber. Und bis dahin danke ich fürs Zuhören, auch bis zum Schluss und sage bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.